Achtung, Achtung, das ist keine Übung. Schalten Sie sofort Ihren SharePoint-Server aus. Achtung, Achtung.
Rüdiger, Entschuldigung, aber die Lücke ist doch schon eine Woche alt.
Ja, hast recht.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Erstmal danke, dass du zum 81. Mal in meinem Podcast zu Gast bist. Finde ich super.
Das wird danke, auch nie alt. 81 Mal der Gastgeber bist, ja. haben wir 81. Jubiläum? Ich dachte, man feiert so 50. und 100. oder?
Ja, ich 75. bin mir nicht ganz sicher, aber sowas um die 80 müsste es sein, genau. Also genau
weiß ich auch nicht. Nicht schlecht.
Aber für alle, die heute zuhören, weil sie auf einen Gast hoffen, den Marco Di Filippo, das ist die nächste Folge. Wir nehmen erst nächste Woche auf, aber wir haben so viele Themen, dass wir gesagt haben, wir schieben nochmal was ein.
Genau, der Marco freut sich auch schon. Er hat auch schon Mikrofon angestöpselt an den Rechner, also der ist quasi bereit und wir können fast sofort loslegen. Mitte nächster Woche ist soweit.
Super, freuen wir uns. Wir haben in der letzten Folge haben wir ja auch ein paar Sachen gefragt oder wollten ein paar Sachen wissen. Mhm. Zum Beispiel, wir haben über diese transparenten Buttons gesprochen, ja, im Android und haben da unseren befreundeten Entwickler in Ifo angesprochen und gefragt, ob er einen Sinn sieht und er hat uns auch da eine Sprachnachricht geschickt und die spielen wir jetzt hier mal kurz ein.
Transparent Buttons gibt es, damit man einfach Point-and-Click-Adventures bauen kann. Bitte, danke. Haben wir auch bei Carlos der Kater immer verwendet. Das ist natürlich nicht meine richtige Stimme, aber ich habe Angst, dass key-generierte Fakir-Anrufe damit gemacht werden oder sie für Enkeltrick-Anrufe Verwendung findet. Ihr als Security-Podcast solltet Verständnis haben. Außerdem stehe ich meiner Stimme ähnlich kritisch gegenüber wie du, Rüdiger. Und außerdem bin keine 12 und schicke Sprachis.
Ja,
klingt also komisch, der Ivo.
Der klingt komisch, aber der ist halt schüchtern. Der will halt nicht mit seiner Stimme hier auftauchen. Das ist ja auch okay. Ist ja auch in Ordnung. Du hast auch noch Feedback bekommen, hast du gesagt, ne?
Ja, ich habe Feedback bekommen und zwar zum Thema meiner Powerbanks, die ich suche, die kleinen oder möglichst kleinen, bei der es reicht, dass ich quasi, ich sag mal, 30-40% des Akkus vollkriege, aber dafür das Ding wirklich, wirklich klein ist. Ich habe Hinweise bekommen aus Köln von einem Hörer und noch von Thomas T. aus H. Auch der hat
geschrieben. Auf Datenschutz oder was?
Finde das total wichtig. Ja, Thomas T. aus H. kennst du, aber ich weiß ja gar nicht, ob der genannt werden möchte. Letztens habe ich übrigens dazu eine ganz witzige Nachricht gelesen in der Zeitung, und zwar eine Pressemitteilung der Polizei über einen Vorfall. Da gab es wohl eine Schlägerei unter Autofahrern und ich habe dir die mal mitgebracht. Die ist Weltklasse, habe sowas noch nie gehört. Pass auf, wirklich aus Datenschutzgründen, Vorsicht. Überschrift, der Führerschein eines 58-Jährigen wurde sichergestellt. Jetzt kommt die Meldung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 37-Jähriger, ein 29-Jähriger, ein 35-Jähriger und eine 58-Jährige mit einem 58-Jährigen, einem 34-Jährigen und einer 39-Jährigen aneinander. Dabei wurde der 34-Jährige schwer verletzt und der 37-Jährige, der 35-Jährige und die 58-Jährige wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Sag mir, wer auf welcher Station liegt.
Okay.
Weltklasse. Also da haben sie wirklich, da kann sich keiner erkennen, glaube ich.
Ja. Datenschutz for the win, okay.
Aber der Thomas hat mir auch, genauso wie der Klaus, einen Tipp gegeben zu einer kleinen Powerbank. Allerdings, sie treffen es noch nicht so ganz. Die waren auch noch einen Tacken größer. Ich wollte ja sowas wie eine Scheckkartengröße, also darf gern so doppelt so dick sein wie eine EC-Karte oder so von mir aus, aber Scheckkartengröße wäre geil. Aber ich habe mittlerweile eine gefunden, noch nicht gekauft. Die könnte passen, die hat so Lippenstiftgröße, sage ich jetzt mal, so ein bisschen größerer Lippenstift. Und das, glaube ich, könnte ganz gut passen. Die hat immerhin 5000 Milliampere-Stunden. Mal gucken. Habe ich noch nicht von der Marke gefunden, deswegen schrecke ich noch ein bisschen zurück.
Ich sag mal, solange es in die Hosentasche passt, ist doch super. Passt das doch ganz gut. Wir müssen über diese SharePoint-Sache sprechen. Das ist ja ein Riesending, sage ich mal. Es war in den Medien und kann man auch als durchaus signifikanten Security-Vorfall bezeichnen, denn was passiert ist, es gibt eine Schwachstelle im On-Prem SharePoint-Server. Also quasi nicht die Cloud-Variante von Microsoft SharePoint, sondern das, was du dir selbst im Netzwerk installierst.
Aber erklär doch erstmal, was SharePoint überhaupt ist. Das hat praktisch jede Firma, sage ich jetzt mal, die irgendwas mit Office gekauft hat und jetzt nicht irgendwie auf einem Linux-Office-Paket arbeitet, hat SharePoint. Das ist eine Plattform, mit der man die Dokumente untereinander teilt und ähnliches. Und ja, viel mehr noch.
Ja, man kann sagen, es ist vielleicht der Ersatz für so einen typischen File-Server, den man früher hatte. Also früher hat man so ein Laufwerk gehabt, wo man die Dateien hingelegt hat. Und das übernimmt heute teilweise der SharePoint-Server, weil der hat so Funktionalitäten wie Versionierung. Das heißt also, wenn du ein Dokument änderst, dann kannst du dann sagen, hey, gib mir mal die Version von letzter Woche, weil ich habe hier eine Änderung falsch gesetzt und habe aus Versehen was gelöscht und so weiter. Also hat so ein paar Komfort-Features.
Genau, und du kannst auch Menschen einteilen, wer daran arbeiten kann. Genau. Also es gibt ein Berechtigungssystem, das ist ganz wichtig. Da kannst du zum Beispiel dann auch sagen, der darf lesen zum Beispiel und die dürfen schreiben, löschen, ändern oder sonst irgendwas. Und das ist halt immer so ein Thema, muss ich fairerweise sagen. Da ist halt viel Pflege Aufwand notwendig, damit man sowas richtig macht. Aber es lässt unheimlich viel zu. Und wenn man sich Mühe gibt und das wirklich pflegt, dann kann man da auch schon richtig, richtig gut was machen.
Ja, und du kannst natürlich auch Dateien nach außen scheren. Also du kannst jetzt einen Teil mit einem externen machen zum Beispiel. Das heißt, gegebenenfalls, je nach Konfiguration, ist dieser Server halt auch verfügbar aus dem Internet. Und das ist natürlich bei so einer Schwachstelle ein Problem. Jetzt, das Besondere an dieser Schwachstelle ist aber, dass Microsoft alarmiert hat, hat gemeint, hey, es gibt hier ein Problem, es gibt hier eine Lücke, die ausgenutzt wird, schon Unternehmen und Behörden getroffen hat. Wir haben noch keinen Patch dafür. Also nehmt eure Server offline. Also bevor sozusagen Microsoft ein Gegenmittel hatte, haben sie schon alarmiert und gesagt, hey, da läuft was. Was schon mal sehr gut ist, dass die so schnell auf so ein Zero Day reagieren. Also muss man einfach Microsoft loben, ja.
Ja, aber ganz ehrlich, ist ja auch ein gewisser Druck dahinter. Also wenn nachher herauskäme, dass die das schon gewusst hätten und noch eine Woche gebraucht haben, bis sie eine Lösung hätten, hätten sie wahrscheinlich auch Prügel bezogen. Also richtig gehandelt, aber ich glaube, da war auch natürlich Druck drauf.
Total, aber wenn du überlegst, wer stellt sich denn so einen Server on-premise? Also wer hat es denn nicht in der Cloud? Das sind ja eher Unternehmen, die so ein bisschen, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt Vorbehalte gegenüber der Cloud haben, aber gerne alles bei sich haben. Das sind also Behörden, das ist alles, was mit Rüstung zu tun hat. Also das sind so typische Unternehmen, die sowas on-prem betreiben. Und wenn die jetzt so eine Schwachstelle haben, dann ist natürlich, ja, das Problem noch mal deutlich größer letzten Endes. Ja.
Jetzt hat Microsoft ja einen Patch rausgebracht, den hoffentlich auch dann wirklich alle eingespielt haben. Aber tatsächlich, das löst das Problem. Ja, natürlich hat es nicht jeder gemacht, das weiß ich schon. Aber das ist eigentlich das, was hätte passieren müssen. Aber selbst bei denen, die den Patch eingespielt haben, ist ja noch nicht einfach grünes Licht und alles ist wieder gut.
Ja, genau. Das ist nämlich das, worauf wir heute mal eingehen wollen. Denn du hast so eine Zero-Day-Schwachstelle und irgendwann patchst du die auch. Aber du weißt ja nicht, war davor schon was. Das heißt, eigentlich geht's jetzt los und das Netzwerk zu durchsuchen und diese typischen IOCs, also die Indicators of Compromise, zu schauen, haben wir solche Dinge im Netzwerk gesehen und sind die Angreifer vielleicht schon reingekommen in der Zeit, bevor das Patch installiert war? Also sind wir schon infiziert, obwohl wir das Patch installiert haben?
Also vielleicht ganz kurz zu der Lücke, die hat es ermöglicht, dass man ohne Authentisierung ins System auf das Filesystem kam. Das heißt, man hätte dort auch eine Remote Shell installieren können, also etwas, mit dem man zu einem späteren Zeitpunkt auch von innen heraus wieder Verbindungen aufbauen kann nach draußen oder eben auch reinkommt. Man hätte, so habe ich es verstanden, ich bin jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt, ich hätte auch User anlegen können oder nicht, weißt du das?
Also soweit ich weiß, konntest du fast alles machen mit der sozusagen Nutzung von verschiedenen Schwachstellen und Exploits. Also du hast quasi einen Benutzer, den nächsten und so weiter und konntest dann auch User anlegen. So habe ich es zumindest verstanden.
Das heißt, du musst deine komplette Installation anschauen. Du musst alle User überprüfen. Du musst gucken, ob irgendwelche Berechtigungen verfälscht wurden, weil vielleicht für den Peter Müller im Lager, der normalerweise nur Zugriff hat auf Lesen von Dokumenten von der Kantine oder sonst irgendwas, dass der plötzlich Adminrechte hat. Das heißt, es reicht nicht, dass du nach neuen Usern guckst und schaust, wer angelegt wurde. Du musst eigentlich alle überprüfen.
Genau so ist es. Wir wissen ja auch, dass die ganzen Ransomware-Gangs, die arbeiten ja mit Dienstleistern zusammen und es gibt eben Dienstleister, die nennen sich Initial Access Broker. Also die verkaufen sozusagen Zugang zu Unternehmen. Und die nutzen solche Schwachstellen eben sehr schnell aus, nach Bekanntwerden. Und also nutzen diese Schwachstellen schnell aus und verkaufen dann diese Zugänge an die Ransomware-Gruppen, die dann ihre Verschlüsselung, Erpressung, Datenexfiltration und so weiter machen. Das heißt, also die sind sehr schnell unterwegs, weil die nichts weiter machen, als eine Hintertür zu installieren. Also die Hausaufgaben sind nicht damit erledigt, wenn so ein Patch rauskommt.
Okay, und diese Lücke war wahrscheinlich auch schon relativ lange ja, offen im Netz, auch wenn sie quasi noch keiner gekannt hat. Offensichtlich halt dann die ersten Angreifer, die ersten Cyberkriminellen, ja. Weil das muss ja irgendeiner entdeckt haben.
Genau, und das Problem ist, wenn jetzt so eine Lücke bekannt wird, dann wird die natürlich ausgenutzt von der Gruppe, die diese Lücke kennt. Aber die behalten die natürlich erstmal für sich. Also das waren, vermutet man, Angreifer aus China. Also Gruppen aus China haben das ausgenutzt. Aber jetzt kommt der Patch von Microsoft. Microsoft patcht dann sozusagen eine bestimmte Datei, eine bestimmte Library oder was auch immer.
Ja.
Und dann gehen natürlich alle hin, machen ein Reverse Engineering von diesem Patch und wissen dann wahrscheinlich, was die Schwachstelle war. Ja, ja, also klar. Ab diesem Zeitpunkt, wo das Patch da ist, hast du noch ein, zwei Tage Zeit, das zu installieren, maximal, weil dann kommen alle und wissen, wo die Lücke war und können die ausnutzen. Also du hast Druck, dieses Patch schnell zu installieren.
So, jetzt sagtest du gerade, vermutlich aus China. Nehmen wir mal an, das stimmt, auch wenn wir es nicht beweisen können. Dann bedeutet das für mich auf den ersten Blick, okay, also mit Ransomware Erpressungen wird da relativ wenig passieren, weil die Chinesen typischerweise staatsgesteuert sind und dass es da eher darum geht, Informationen, Geheimnisse und sonstige Sachen abzugreifen. Das würde auch dazu passen, dass gerade diese On-Premise-Installationen von SharePoint, wie du vorhin ja schon selbst gesagt hast, Behörden, Rüstungsunternehmen oder sonstiges betreffen.
Ja.
Also würde ich mir als normale Firma jetzt vor einer Ransomware-Bande erstmal jetzt nicht in die Hose pinkeln, wenn ich den Patch schnell eingespielt habe, weil die zwei, drei Tage, die die brauchen für das Reverse Engineering, habe ich ja quasi überwunden, indem ich den Patch schnell installiert habe.
Nee, so einfach würde ich es nicht sehen, weil diese Initial Access Broker, denen ist erstmal egal, welche Hintertür sie aufmachen. Sie machen einfach schnell, suchen sich alle SharePoint-Server, die sie finden können letzten Endes und machen diese Hintertür auf und gucken dann erst nach, was ist das überhaupt? Also das ist jetzt nicht so zu sagen, dass die schon eine Liste haben von den Top-Zielen sozusagen. Die nehmen einfach erstmal alles und dann wird sortiert, was haben wir hier und dann wird losgelegt. Also dass du auch als kleines Unternehmen davon betroffen sein kannst, ist durchaus möglich. Ja.
Na, ich meinte eigentlich eher, wenn ich den Patch quasi unmittelbar nach dem Release von Microsoft installiert habe, kann ich davon ausgehen, dass dieses Reverse Engineering, dieser Initial Access Broker,
ja,
zwei Tage dauert, dass ich dann wahrscheinlich safe bin. Aber ich sag selber wahrscheinlich, so richtig sicher ist es halt nicht. Ne?
Sicher kann man nicht sein, ja. Aber ich kann es noch mal betonen, also solche Patches, gerade in dem Umfang, also bei solchen Schwachstellen, die müssen in der Minute, wo sie rauskommen, eigentlich installiert werden. Ja, weil ich kenne Unternehmen, die on-prem viel betreiben, die haben dann auch immer so ein bisschen Vorbehalte, die dann sagen so, nee, wir müssen das erstmal hier testen in der Testumgebung, passt das Patch überhaupt und so weiter. In solchen Fällen ist es tödlich, zu lange zu warten, sage ich mal. Ja.
Also, jetzt haben wir eine Plattform weniger sicher, sage ich jetzt mal, auf der man Dateien austauscht. Aber es gibt ja zum Glück noch Alternativen. WeTransfer zum Beispiel, oder?
Ja, WeTransfer. Ich kriege vielleicht zweimal im Jahr irgendwas per WeTransfer geschickt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und das sind eigentlich immer Videos.
Ja.
Große, richtig große Files.
Das stimmt.
Ja.
Ja, also ist auch wahrscheinlich eine einfache, muss man sagen, Plattform zum Tauschen, ähnlich wie Dropbox oder so. Und der eine oder andere hat halt sich da einen Account gemacht und kann damit halt Daten rüberschippen. Aber da ist tatsächlich Anfang des Monats, Anfang Juli, was passiert? Da haben die AGBs geändert und haben sich eine Freiheit genommen, die mich durchaus und auch dich, weiß ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, mal zum Kopfschütteln bewegt hat, ne?
Ja. Also ich hab eine Frage dazu. Wie kann man nur so dumm sein? Also wirklich so eine AGB-Änderung. Also sie haben gesagt, okay, pass auf, wir ändern einfach nur die Tatsache, dass wir die Daten, die ihr hier shared, auch für KI-Training nutzen dürfen. Was eine absolute Frechheit ist, weil was sind denn das für Daten? Wie gesagt, Videos. Ich habe da vor zwei Wochen ein Video geschickt bekommen, das aufgenommen wurde mit mir. Und das wird dann für ein KI-Training verwendet? Really? Also, und ich bin ja sozusagen Empfänger von dieser E-Mail. Ich habe das ja nie hochgeladen. Ich bin im Video zu sehen, habe das Video selbst aber nie hochgeladen. und bin trotzdem jetzt im KI-Training, weil WeTransfer die AGB ändert? What?
Ja, es kann ja noch schlimmer kommen. Es kann ja sein, dass da jemand im Video drin ist, Person A schickt Person B und Person C ist im Video. Die hat ja gar nichts mit zu tun
auch das,
mit WeTransfer und ist nicht mal der Empfänger. Und trotzdem trainieren sie damit KIs. Und KI-Trainingsdaten sind tatsächlich, das merkt man auch aus dieser Verzweiflungstat, so nenne ich es jetzt mal, von WeTransfer, ist etwas, was jetzt tatsächlich wirklich gesucht wird. Weil wir haben tatsächlich den Fall, so behaupte ich das jetzt einfach mal, dass es wirklich nur noch wenige Datensätze gibt in größerer Menge, die noch nicht in irgendeine KI geladen wurden. Das heißt, jeder, der neue Daten in größerer Menge hat, dem werden die aus der Hand gerissen und abgekauft. Und da hat sich WeTransfer gedacht, Mensch, da machen wir mal einen schnellen Dollar. Aber offensichtlich gab es Gegenwind.
Die sind zurückgezogen, ne? Die haben es dann eine Woche später oder sowas, haben sie dann quasi eingelenkt und gesagt, nee. Nur Spaß.
Ja, haben sie nicht so gesagt. Nee. Also es war, ich glaube, am 17.07. oder 16.07. haben sie dann das gemacht. Eine Woche später haben sie es wieder zurückgenommen, weil offensichtlich alle gesagt haben, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun.
Ja.
Zu Recht auch. Also geht gar nicht. Ja.
Wo wir bei KI sind. Ich habe was Witziges gesehen. Wenn du bei Google, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, wenn du bei Google was suchst, dann kriegst du jetzt diese KI-Zusammenfassung und musst diese Seite nicht mehr, oder musst du die Antwort nicht mehr suchen, weil du kriegst sie schon präsentiert.
Ja.
Finden die Seitenbetreiber eher nicht so toll, die Nutzer allerdings schon. Jetzt gibt's aber auch Leute, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte diese KI-Zusammenfassung nicht sehen. Und ich habe einen Trick gefunden, wie es geht.
Ah, lass mich raten. Bing oder Startpage oder DuckDuckGo nehmen.
Ja, auch, auch das. Aber also ich meine mit Google. Und zwar, mich wundert es, dass ich die Zusammenfassung überhaupt sehe, weil wenn du fluchst in der Suche, dann ist die KI-Zusammenfassung nicht da. Also wenn du zum Beispiel suchst, wie viele Eier legt ein Huhn, dann kriegst du die Antwort im Schnitt 1 am Tag. Wenn du aber danach suchst, und das müssen wir dann zensieren gleich in der Audioaufnahme.
Okay.
Also wenn du suchst, wie viele Eier legt so ein Huhn, dann fehlt die KI-Zusammenfassung. Dann kriegst du nur die Seiten.
Ernsthaft?
Ja, ja. Das kannst du reproduzieren. Geht immer. Geht immer.
Ist ja, aber jetzt verstehe ich auch, warum ich nie eine Antwort gekriegt habe, wenn ich was über dich gefragt habe.
Ja.
Jetzt ergibt es alles.
Müssen wir auch zensieren.
Ja, ich merke schon. So machen wir
das. Ja. Aber
witzig.
Ich habe noch, also ich habe das bei LinkedIn gepostet und da hat einer kommentiert, minus no AI geht auch. Und das stimmt. Also ich kann das auch.
Ach.
Also ich habe nichts in der Dokumentation dazu gefunden, dass es ein offizieller Parameter ist, aber minus no AI funktioniert bei mir auch.
Ist ja spannend.
Ist also, aber nicht so, ist aber nicht, nee, ist nicht spannend, ist langweilig. Deswegen lieber Flug.
Nein. Nein, ich wollte eigentlich für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht jetzt Google nur normal nutzen und einfach Suchbegriffe eintippen, bei Google kann man bestimmte Befehle mit angeben. Also zum Beispiel in URL Doppelpunkt und dann kann man also wirklich nach Webseiten suchen, bei denen im Webseitenname, also oben in der URL, ein bestimmtes Wort vorkommt oder ob es eine Datei ist, welcher Filetyp es sein soll. Also man sucht nur nach PDFs oder sonst irgendwas. Da kann man mehrere Befehle angeben und offensichtlich auch no AI, mit Minus davor.
Mit Minus, ja, genau. Mhm. Also hat bei mir funktioniert, vielleicht wird es auch wieder abgeschaltet, weil was hat Google davon, die AI auszuschalten?
Ja, und minus no AI ist ja fast schon bayerisch, das ist ja doppelte Verneinung.
Ja, das
da habe ich überhaupt keinen Bock mit drauf, verstehst du? Witzig. Apropos, aber ich habe noch was zum Thema. Ja, fangen wir erstmal mit Google an oder mit Internet an. Ich habe letztens was gesehen auf Threads.
Internet, was das glaube nicht, dass es
das
durchsetzt.
Das ist dieses Neuland. Zwar hat bei Threads einer gesagt, pass auf, ich habe einen Trick. Das ist ja schon immer so gefährlich, weißt du, das so Clickbait. Ich habe den Trick. Und zwar, aber da war was, wo ich mir gedacht habe, da würden sich bestimmt viele freuen. Und zwar ein Trick, wie man die ganze Paywall abschaltet. Also es gibt ja so Spiegel Plus, Süddeutsche Zeitung Plus, Bild Plus und wie sie alle heißen. Also ja,
pass auf, was du jetzt für einen Trick sagst, weil die setzen uns auf jede Blacklist, die es gibt. Also
nein, pass auf. So, wenn man dann irgendwelche Artikel aufruft, die eben hinter dieser Paywall sind, dann sieht man nur den Anfang typischerweise und dann kommt, wenn Sie weiterlesen wollen, schließen Sie ein Abo ab. Und dieser Typ hat den Trick gesagt, Achtung, du musst einfach JavaScript ausschalten im Browser. JavaScript, muss man dazu sagen, ist mittlerweile auf praktisch jeder Seite gar nicht mehr, eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und mit JavaScript kann man sehr, sehr viele machen. Das sind also Animationen, man kann Menüs ein- und ausblenden, das, was wir also alles typischerweise machen, und ist da hinterlegt und möglich. Und natürlich stimmt es nicht. Also das ging vielleicht gefühlt vor 7 Jahren, als die ersten Paywalls kamen. Ja. Aber natürlich sind die nicht so blöd, dass man mit einem einfachen Befehl das ausschalten kann. Und es ist einfach Bullshit. Also da braucht sich keiner einbilden, dass das funktioniert. Spart euch den Klick und schaut was anderes
an. Das ging früher tatsächlich, weil JavaScript wird ja auf deinem Gerät ausgeführt sozusagen. Also es läuft ja in deinem Browser.
Genau.
Und heutzutage sind die Paywalls natürlich so schlau, dass sie auch serverseitig was machen, worauf du keinen Einfluss hast. Also kannst du in deinem Browser jetzt nicht irgendwie eine Variable umsetzen oder sowas und die Paywall umgehen. Also es mag bei dem einen oder anderen Magazin gehen, aber bei den großen, die Sachen, die man lesen will, geht das natürlich nicht.
Du hast übrigens jetzt was Schönes gesagt, was ich einfach mal den ganzen Azubis, die zuhören, falls es denn welche gibt, die irgendwie jetzt bald Prüfung haben im Bereich Fachinformatiker oder Fachinformatikerin. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Ich mache ja seit über 22 Jahren für die IHK München und Oberbayern Prüfungen, beziehungsweise nimm sie ab, die mündlichen Prüfungen. Und eine meiner Lieblingsfragen ist ein Unterschied zwischen serverseitig und clientseitig basierter Sprache. Also zum Beispiel JavaScript auf dem Client und serverbasiert gerne PHP oder was auch immer man da als Beispiel nehmen will. Das zu erklären ist super. Also das eine läuft halt auf dem Server, manipulierst du nicht, und bei der clientseitigen, da hat es irgendjemand vor sich im Browser und der kann halt da Variablen manipulieren etc. pp. Das macht es nicht wirklich sicherer.
Also der Name erklärt es auch ein bisschen, aber gut. Ein guter Tipp für die Azubis, die das nächste Mal bei dir in der Prüfung sitzen, auf jeden Fall.
Ja, es gibt, also ich ganz ehrlich gefühlt haben die allermeisten Prüfer haben so ein Standardset an Fragen, dass sie Jahrzehnte mit sich schleppen und die immer wieder gern genommen werden. Und das ist eine von mir.
Das erinnert mich an die Berufsschule. Ich habe ja auch diese Fachinformatik-Ausbildung gemacht vor 25 Jahren.
Schau, bist du alt.
Jetzt bin ich wieder deprimiert. Nee, und da hat nämlich ein Lehrer, da hat man so ein Fach, ich weiß gar nicht mehr, was da ging, ISDN und den ganzen Kram, und sagt er, ja, also meine Schulungsunterlagen habe ich seit 25 Jahren nicht mehr aktualisiert. Und damit hat er angefangen. Da dachte ich, okay, ja, cool. Also natürlich hat sich damit wenig verändert, aber war trotzdem ein kleiner Downer. Wow, aber wir schweifen ab. Tobi, genau. Wir sind IT-Security-Podcast. Also, was hast du noch?
Ich habe tatsächlich noch was zum Thema KI. Und zwar eigentlich was Lustiges. Und zwar habe ich eine Nachricht bekommen, dass etwas in Le Figaro steht, also in der französischen Nachrichtenseite. Du kannst dir denken, wer es mir geschickt hat. War sehr witzig. Und zwar ist da Folgendes passiert. Da gibt es einen Nachrichtensender in Malaysia. Ich weiß nicht, warst du mal in Asien im Urlaub?
Ja, Thailand war ich mal, ja.
Okay. Malaysia war Kuala Lumpur mal besucht, Stopover gemacht und so, aber wir waren früher sehr häufig auf den Philippinen, aber Malaysia als Land haben wir noch nicht kennengelernt. Jetzt gab es einen etwa 3-minütigen Nachrichtenbeitrag im malaiischen Fernsehen über eine neue, wie sage ich,
Attraktion?
Ja, das trifft es wahrscheinlich gut. Eine Seilbahn wurde eröffnet, und zwar der Kampung Kuak Skyride. Der Kampung Kuak Skyride ist eine hochmoderne Seilbahn, die auf einen Berg einbringt, und auf diesem Berg ist ein phänomenales Hotel.
Atemberaubend, sage ich mal. Also so ein Hotel, so schön, wie man es sich ausmalen kann, würde ich mal sagen. Modern, viele Glasflächen, ein Traum.
Genau. Und da drin gibt es total spannende Sachen. Es gibt Antiquitätenläden, auf die stehen die Malaya offensichtlich sehr gut. Und es gibt ein Restaurant, nicht gerade Sterne-Restaurant, aber mit so moderner Küche, weißt du, es dampft und irgendwie so Minusgrade und irgendwie flüssiger Stickstoff.
Die machen das Essen auch warm, okay, ja, cool.
Nein, da war so nein, dieses moderne Zeugs mit Stickstoff kochen und lauter so. So, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich ist da auch Thermomix dabei. Habe ich jetzt aber in dem Video nicht gesehen. Also der entscheidende Punkt ist aber, dass dieser Nachrichtenbeitrag ein Ehepaar so angefixt hat, dass die sofort ein Hotel gebucht haben in dem Ort und dahin gefahren sind, 300 Kilometer. Und beim Check-in dann eben erstmal gefragt haben, wo ist denn die Seilbahnstation? Und dann hat man denen gesagt, es gibt gar keine Seilbahn, wir haben nicht mal einen Berg. Und der Grund dahinter ist folgender, dass dieses Video schlicht und ergreifend komplett mit KI gemacht wurde. Also nichts an diesem Video ist echt. Es war alles gefälscht von Anfang bis Ende. Die Nachrichtensprecherin, das Auto, die Seilbahn, das Restaurant, das Haus auf dem Berg, selbst ein Streichelzoo, nichts davon hat es gegeben.
Es ist vollkommen irre, weil wenn du das Video anschaust, es ist nicht schlecht gemacht. Man könnte vielleicht, wenn man es weiß, dass es KI ist, könnte man drauf kommen. Aber so, wenn du es so im Vorbeischauen schaust, ist es wirklich gut genug. Also ja. Ich glaube gemacht. Nicht, dass die Leute, die sich mit KI noch gar nicht beschäftigt haben, das sofort als Fake erkennen.
Das sage ich dir ganz ehrlich. Das ist, denke ich auch. Und das Entscheidende ist, das Ganze wurde mit Veo 3 gemacht, also der neuen Google-KI oder Video-KI. Und mit der kann man nur 8 Sekunden lange Schnipsel machen. Und das ist sehr spannend, weil der Videoautor, nenne ich es jetzt mal, der Urheber, der anscheinend auch, zumindest habe ich nichts gefunden, ich habe länger gesucht, nicht bekannt ist, hat halt mehrere 8-Sekunden-Schnipsel zu so einem 3-Minuten-Video zusammengebaut. Das heißt, diese Reporterin steht mal vor dem Auto, die interviewt Leute, die fährt in der Seilbahn, fragt dort Menschen, die steht im Streichelzoo, die sitzt in einem Restaurant, probiert Essen. Also da wird alles aneinander geschnitten und das ergibt dann 3-Minuten-Film und der wirkt so echt. Diese VO3-Schnipsel. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns zukünftig Angst machen soll, weil hier ist es ja noch witzig. Und wenn man, wie du richtig sagst, genau hinguckt, gibt es ein paar Dinge, die einem auffallen. Der Schal zum Beispiel, die Reporterin trägt einen Schal, der wechselt seine Farbe hin und wieder. Also die hat in einem Schnitt einen anderen Schal an als im nächsten Schnitt.
Aber das könnte ja auch normal sein. Vielleicht haben sie es an verschiedenen Tagen gedreht oder sowas. Das wäre jetzt auch, ich meine, das ist so ein Continuity-Fehler, den du in Film normalerweise nicht machst, aber bei so einer Reportage kann das schon mal sein. Also ich meine, du bist ja auch hier Stern-TV unterwegs, da gibt es ja bestimmt auch mal was über mehrere Tage geht. Ja. Dann der Reporter immer das Gleiche an und achtet mal da drauf.
Also, ja, wir achten drauf, natürlich. Okay. Ganz klar. Also wenn wir wissen, dass das, also ich habe auch manchmal an einem Tag, wenn wir an einem Tag drehen und zum Beispiel ein Ergebnis zeigen, das jetzt über mehrere Tage oder Wochen entstanden ist, dann wechsle ich auch mal das Shirt, dass man also sagt, ich starte jetzt und dann irgendwie später kommt das Ergebnis und natürlich ist das alles wirklich gelaufen, das ist also jetzt nicht gefaked, aber natürlich möchte man das Bild haben, wo man sagt, ich drücke jetzt hier auf den Knopf, obwohl das Experiment, sage ich jetzt mal schon vor 2 Wochen habe ich auf den Knopf gedrückt. Aber da geht es wirklich nur um die Bilder und nicht um Verfälschen oder sonstige Sachen, dass man da irgendwelche Inhalte verändert. Das nicht. Aber natürlich achtet man drauf, dass der Fernsehzuschauer dann auch das Gefühl hat, dass da alles irgendwie passt.
Ich habe in dem Video, ich war überrascht, also Schrift und so weiter ist natürlich gelöstes Problem. Das geht ja heutzutage alles, ne? Also, dass du jetzt nicht mehr irgendwie falsche Wörter da stehen hast und so weiter. Außer du baust einen Rechtschreibfehler ein. Aber was ich gemerkt habe, wenn du so Bilder generierst und du hast Autos, dann schauen die Autoembleme oft so ein bisschen komisch aus. Das war in dem Video perfekt. Also es war ein perfektes Toyota-Logo drauf. Das war also, auch das Auto war immer das Gleiche. Es war so ein Bus. Also das merkt sich sozusagen auch, okay, ich habe hier angefangen mit diesem Auto und das ziehe ich auch weiterhin durch alle diese 8-Sekunden-Schnipsel. Also wir sind da jetzt schon in einem Bereich, wo es langsam kompliziert wird, sowas zu erkennen. Und das
ist
ein paar Monate vor. Es ist irre. Ja.
Also ja, dann wird es noch besser sein. Aber tatsächlich, weil du Schrift sagst, ein Fehler war drin mit der Schrift. Und zwar war das Ticket Center oder der Ticket Counter. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob es das Ticket Center oder der Counter war. Denn da steht auf dem Gebäude Ticket Counter, also C-O-N-T-E-R.
Ich denke, da ist vertippt, oder? Ein Typo.
Möglicherweise, ja, das kann natürlich auch sein. Das wäre denkbar. Aber es gibt einen Fehler, der fast nicht auffällt, aber den man, wenn man ja so schon mal Seilbahn gefahren ist, dann erkennt, aber in dem Video nicht. Es gibt ein kurzes Schnipsel, in dem fahren beide Seilbahnen in die gleiche Richtung. Also nicht irgendwie ein Seil nach oben, das andere nach unten, sondern beide runter. Das geht natürlich nicht.
Das wäre eine Sensation.
Das wäre tatsächlich. Da würden sich wahrscheinlich die Bergwelten und Skiorte freuen, wenn sie in der Früh dann doppelt so viele hochbringen und am Abend dann nur noch runterfahren. Das wäre natürlich wirklich super. Aber kurzer Schluss noch zu dem ganzen Thema. Dieses Ehepaar, das da extra hingefahren ist, 300 Kilometer, und sich ein Hotelzimmer gebucht hat, die waren ziemlich sauer. Und in dem Artikel stand dann auch spannenderweise drin, dass die dann echt versucht haben, diese Nachrichtenreporterin zu verklagen, was halt eben auch daran gescheitert ist, dass es die gar nicht gibt, sondern dass auch die natürlich generiert war.
Oh Mann, ganze Urlaub versaut wegen so einem blöden KI-Video. Ja. Gut, aber die waren ja schon da, die sind hoffentlich nicht extra hingeflogen oder so.
Naja. Ja, nee, es kann auch sein, dass das ein malaysisches Ehepaar gewesen ist, die sich quasi im eigenen Land diesen neuen Skyride anschauen wollten. Ich glaube nicht, dass das ein europäisches oder amerikanisches Ehepaar gewesen ist.
Sauwitzig. Ja. So, Tobi, jetzt haben wir genug gequatscht. Hier geht die Welt unter, ich weiß nicht, was im Hintergrund hört, weil hier regnet es ungefähr aufs Dach, dass alles zu spät ist. Ich muss jetzt mal hier gucken, dass ich alle Fenster zumache. Deswegen sage ich, danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.